Ich war diesen Herbst auf einer Studientagung, eine interessante Studientagung, weil sie im Ausland stattgefunden hat. In Spanien sind wir unterwegs gewesen und einiges über spanisch-christliche Kultur erfahren und Geschichte. Und wir wollten eine Kirche besichtigen. Als wir dort ankamen, ich glaube Toledo war es, so ein ganz malerisches Dorf oder Ort an den Bergen und man musste über so ein steiles Tal, so eine Brücke rüber, sehr abenteuerlich, nichts für Schwindelfreie und die Häuser hingen da so im steilen Berghang drin, war so richtig schönes Urlaubsfotomotiv, wobei es ja kein Urlaub war, aber wir sind dann rein in den Ort und wollten halt diese Domkirche dort besichtigen, kamen dort an und es war ganz viel Sicherheit, Leute da, Polizei und Absperrung und alles, weil König Felipe mit seiner Frau kam nämlich. Und wir hatten einen spanischen Reiseführer und der war natürlich völlig aus dem Häuschen, weil er das nicht wusste, dass der König jetzt gleich kommen wird. Und ermunterte uns alle, dass wir doch alle mitwarten, um den König zu erleben, der dann gleich kommen würde. Ich weiß nicht, ob er jemals schon mal sowas miterlebt hat, dass du wartest, dass der König kommt. Hä? Ja, du schon, ja. Ja klar, Holländer. Also da muss man, ja, hier in Deutschland gehört es eher weniger zu unseren Erfahrungshorizonten oder Werten. Keine Ahnung, wir verbinden da nicht so viel mit. Aber die Spanier waren ganz aus dem Häuschen und dann kam erst eine Staatskarosse an, stiegen Leute aus, kein König. Dann kam so ein großer gepanzerter Bus an, da stiegen ganz viele Leute aus, kein König, Presse und überall Interviews. Und ich weiß nicht, wie viele Limousinen da auch vorfuhren und immer noch kein König. Dann sollte er zu einer gewissen Uhrzeit da sein, aber wer kam natürlich nicht, der König. Bis er dann endlich kam und er dann ausstieg mit seiner Frau und alles jubelt, der König. Und wie sich das für so einen König gehört, hat er so in Anführungsstrichen das Bad in der Menge gemacht, natürlich getrennt vom Gitter. Und ging dann hin und schüttelte allen die Hände und seine Frau dann auch und schüttelte den Leuten so rund um die Hände und ein paar von denen, die mit waren aus unserer deutschen Gruppe, die haben es geschafft, dem König die Hand zu schütteln. Und manche haben es geschafft, der Königin die Hand zu schütteln und einige haben es so geschafft, beiden die Hand zu schütteln. Und dann kam, also ich war ganz erstaunt, weil wir auch aus unterschiedlichen Nationen waren, so vom Hintergrund, was das mit manchen so gemacht hat. Oh, ich habe die Hand vom König geschüttelt, aber so, ich habe das mehr so scherzhaft für mich so gedacht, die wasche ich mir nicht mehr, aber es waren manche so richtig begeistert. Ah, die Hand vom König geschüttelt. Wie wir so sind, wir Menschen. Es gibt einen König, den finde ich viel cooler. 5 Buchstaben hat sein Name. J-E-S-U-S. Jesus. Und man kann ihm noch viel dichter begegnen als dem König Philipp von Spanien. Der Philipp, der hat halt sein Pflichtbad in der Menge gemacht und ich dachte, wenn er dann in die Kirche reinging, es war irgendeine Verleihung von irgendeinem Preis, wenn er dann reingeht, dann dreht er sich nochmal rum und winkt nochmal dem Volk zu und verschwindet an der Kirche. Kaum hat er da allen die Hand geschüttelt, ist er da einfach in die Kirche gelatscht und war weg. Ja, und wenn, er hat es ja, keine Ahnung, der wird nicht ein Gesicht sich gemerkt haben, nicht eine Person gekannt haben, von der er da die Hand geschüttelt hat. Jesus kommt uns viel näher, als jeder irdische König das kann. Ich lade euch ein, Matthäus 26 mit mir aufzuschlagen und heute gehen wir mal richtig mitten rein in den Text, der Kerntext ist für so eine Abendmahlsfeier. Matthäus 26. Und ich lese auch ab Vers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte ihnen und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, da gingen sie hinaus zum Ölberg. Manche denken, so ein Abendmahl zu feiern, das ist eine traurige, ernste Sache. Das ist das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Als Nächste, was kommt, ist das verzweifelte Ringen im Garten Gethsemane, das Gebet. Und dass er dann verhaftet wird, hingerichtet wird, am Kreuz stirbt. Das Abendmahl, so wie Jesus es gefeiert hat, war gar nichts Trauriges. Sondern dahinter steht ein sehr, sehr fröhliches Fest, das Passafest nämlich, von dem ihr alle wisst und noch gehört habt. Und das Passafest war ein Freudenfest. Man hat sich gefreut, weil es dafür stand, jetzt ist Schluss mit der Sklaverei in Ägypten. Das war das letzte große Fest, was man damals in Ägypten gefeiert hat. Und jetzt geht's raus. Das Passafest ist ein Freudenfest, ein Fest der Befreiung aus der Sklaverei. Und es wurde auch fröhlich begangen. Und genau das möchte ich mit mir euch heute anschauen, dass das Abendmahl ein Freudenfest ist und als solches von Jesus auch eingeführt und gedacht war für uns heute. Als Erstes ganz platt und banal, Jesus hat da nicht alleine gesessen und mit sich Abendmahl gefeiert, sondern er hat sich danach gesehnt, wie man vorher lesen kann, mit seinen Jüngern zusammen dieses Fest zu feiern. Es ist einfach schön, mit Leuten was zusammenzumachen, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und besonders mit welchen, mit denen man sich gut versteht und gut kennt. Mit der Familie, mit Glaubensgeschwistern. Das Passafest war ein Familienfest. So wie Abendmahl nicht alleine geht, du kannst nicht Abendmahl mit dir alleine am Tisch feiern, sondern es braucht immer mehrere. Es ist eine Gemeinschaft. Und wir hatten ja jetzt neulich hier auch eine Beerdigung. Das war die, jetzt ist mir gerade der Name rausgerutscht, Schwester. Diese Emma Sichwart ist ja gestorben. Und wer dort war, es waren leider nicht ganz so viele dort, ist ja immer schwierig, am Vormittag zu einer Beerdigung zu kommen. Ungefähr 150 Leute waren da. Das hängt damit zusammen, dass die Schwester Sichwart eine Riesenfamilie hatte selber. Und da sie aus dem russlanddeutschen Kontext kam, sind da ganz viele Leute auch noch dran. Und bei allen Aussiedlerbeerdigungen, die ich bisher erlebt habe, war es so, dass die Leute sich auch wirklich Urlaub nehmen einen Tag, auch wenn sie jetzt nicht Verwandte ersten Grades sind, um an dieser Beerdigung teilzunehmen, weil es ihnen auch wichtig ist, diese Gemeinschaft miteinander zu haben, sich zu treffen und sich zu sehen. Und das ist dann ein einerseits trauriger Anlass, auf der anderen Seite aber auch ein Anlass, wieder zusammenzukommen. Und das hilft natürlich auch gerade in der Phase des Trauers, dann gut damit umzugehen. Aber das wird als sehr positiv auch erlebt. Gemeinschaft ist einfach was Schönes. Und das Passafest, so wie es gefeiert wurde, war eben nicht nur die Erinnerung aus dem Auszug aus Ägypten, sondern Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wir haben das Coole, dass wenn wir Abendmahl feiern, dass wir nicht nur intellektuell Gemeinschaft mit Jesus feiern, sondern Jesus ist da, um mit uns zusammen zu feiern. Das Abendmahl ist mehr als einfach nur ein bloßes Gedächtnismahl. Und das ist auch toll. Jesus ist da, um mit uns gemeinsam dieses Mahl zu feiern. Also, das erste Grund, dass wir uns freuen können, ist einfach, weil wir Gemeinschaft miteinander haben. Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft mit Gott und ganz besonders mit Jesus, der hier mit unter uns ist. Es gibt noch einen zweiten banalen Grund. Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot. Gemeinsam miteinander zu essen, ist nochmal eine Geschichte. Zusammenzukommen ist gut, aber gemeinsam miteinander zu essen, ist nochmal eine besondere Form von Gemeinschaft. Ich merke das besonders jetzt. Früher als Familie, als die Kinder noch kleiner waren, da haben wir ganz viel miteinander gegessen. Morgens, mittags, abends. Jetzt ist es immer schwieriger, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen. Weil morgens muss jeder zu einer anderen Zeit aus dem Haus. Mittags kommt jeder zu einer anderen Zeit nach Hause oder auch nicht, genau, ja, und abends genau dasselbe. Also es ist bei uns schon fast ein Fest, dass wir alle zusammenkommen und ich freue mich deswegen auch ganz besonders jetzt auf das Weihnachtsfest, weil wir dort mal alle zusammen am Tisch sitzen und essen werden und Zeit miteinander haben. Dass wir alle fünf als komplette Familie zusammen an einem Tisch sitzen, das kommt ganz, ganz selten nur noch vor. Und das finde ich auf der einen Seite schade, umso mehr genieße ich es, wenn die Möglichkeit dazu da ist und gemeinsam miteinander zu essen. So war es beim Passa. Da hat man das Passalamm geschlachtet und das wurde mit Familie und je nachdem, wie es auch war, mit Nachbarn und Freunden zusammen gegessen. Und das Abendmahl, ich habe es vorhin in der Kindergeschichte erwähnt, das war eine richtige Mahlzeit, weil es ist aus dem Passafest herausgekommen, da hat man miteinander gegessen. Ich habe einmal an so einem jüdischen Passa teilgenommen, das geht über 3 bis 4 Stunden, dass man Gemeinschaft miteinander hat, das ist kein kurzes Fest. Und es wird halt viel und gut gegessen bei diesem Fest. Das zieht sich so ein bisschen hin, dadurch, dass man stopft nicht alles auf einmal in sich rein, sondern es gibt verschiedene Gänge auch und verschiedene Menüteile, die man beim Passafest hat. Und da werden auch bestimmte Gebete und Textlesungen gesprochen bei so einem Passafest. Und deswegen ist das dann so ganz gut und gemütlich, dieses Fest. In der Bibel gibt es eigentlich gar keinen Gottesdienst ohne Essen. Im Alten Testament war ein Hauptbestandteil des Gottesdienstes, dass ein Tier geopfert wurde. Gerade beim Passa eben auch. Und das Tier, es wurden in der Regel, wenn es nicht gerade ein Brandopfer war, wurden nur Teile des Tieres verbrannt. Der Rest wurde ein Teil die Priester gegeben. Und ein Teil wurde den Opfernden zurückgegeben. Und das sollte und musste im Tempel gegessen werden. Essen war ein Teil, gemeinsames Miteinanderessen war ein Teil des Gottesdienstes. Im Neuen Testament auch, wenn ihr Apostelgeschichte lest. Sie kamen täglich zusammen, um miteinander Mahl zu halten. Und wenn ihr Jesus anschaut, eine Sache, die man ihm sogar vorgeworfen hat, er sei ein Fresser und Weinsäufer. Offensichtlich war es so ein Merkmal von ihm, dass er mit Leuten zusammen gegessen hat und Gemeinschaft mit ihnen hatte, dass dieser Vorwurf sogar daraus entstanden ist. Jesus liebte es, Mahlgemeinschaft mit Menschen zu haben. Zweiter Grund, sich zu freuen, wir haben Mahlgemeinschaft miteinander und mit Jesus heute und hier. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist der dritte Grund. Ich merke teilweise so Dinge, die wir immer wieder hören, die sind so banal, dass wir sie gar nicht mehr so hinnehmen. Ja, okay, Jesus hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld. Ich glaube, jetzt muss ich mal schimpfen. Sonst sagst du ja immer, ich soll nicht schimpfen, jetzt schimpfe ich mal. Ich wünsche mir deine Aufmerksamkeit, Schwester Chiran. Ja, du sagst, ich soll nicht schimpfen, jetzt schimpfe ich mal. Ihr redet die ganze Zeit miteinander, sei doch mal mit dabei. Jetzt kriegst du mal Schimpfe. Ja, aber du hast dich da unterhalten, liest Zettel und so. Jetzt kriegst du es mal, weil du immer sagst, du sollst nicht schimpfen, jetzt schimpfe ich mal. Aber schon zu Ende. Ich finde es wichtig, sich vor Augen zu machen, was das heißt, dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Ich kann mich erinnern, als Kind, da war ich noch katholisch, da habe ich so eine Zeit gehabt, da hatte ich nicht so gute Freunde. Und es gab so einen kleinen Sport, dass man so ein bisschen Spielzeug mal irgendwo aus einem Kaufhaus mitgehen lässt. Das habe ich 2-3 Mal mitgemacht. Und ich bin fast gestorben vor schlechtem Gewissen. Und als ich dann mit meinem Pastor darüber gesprochen habe und wir haben zusammen gebetet und das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass ich mit Gott auch was ins Reine bringen konnte. Das war so eine Befreiung für mich, dass ich das Gefühl hatte, ich schwebe. Schuldig sein kann enorm belastend sein. Das kann dich krank machen, wenn du schuldig bist. Und es gibt noch ein zweites Problem der Schuld. Wenn ich Mist baue, dann können dadurch auch Unschuldige betroffen werden. Wenn ich derjenige bin, was hoffentlich keinen von euch betreffen wird, der über den Durst getrunken hat und an der Kreuzung, obwohl ich über eine rote Ampel fahre und dabei ein Kind überfahre, dann kann das Kind gar nichts dafür. Und das ist das Miese an Schuld, dass es immer wieder Leute trifft, die dafür nichts können, weil ich Mist gebaut habe, weil jemand Drittes oder Viertes schuldig geworden ist oder Schuld begangen hat, muss irgendjemand darunter leiden, der dafür gar nichts kann. Das ist auch mies. Und wir haben es hinter uns, in Anführungsstrichen hinter uns, das Reformationsjahr ist zu Ende. Luther ist daran fast zerbrochen an der Frage, wie entgehe ich der Verdammnis? Ich will es mal so rumformulieren. Seine Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war mit anderen Worten die panische Angst davor, was wartet auf mich in der Ewigkeit, wenn ich meine Schuld mit Gott nicht bereinigt bekomme? Und Jesus sagt, trinkt daraus, das ist mein Blut, was ich vergossen habe, zur Vergebung eurer Schuld. Das wirklich sich bewusst zu machen. Leute, das ist auch ein Grund zur Freude. Ich werde meine eigene Schuld los. Ich breche das Verhängnis, dass ich ständig durch meine Schuldigwerden Unschuldige davon was abkriegen. Zumindest reduziere ich es dramatisch. Ich werde nicht perfekt sein, aber ich werde viele Dinge nicht mehr tun, die ich wahrscheinlich vorgetan habe. Und ich habe Frieden mit Gott in die Ewigkeit hinein. Das ist doch ein Grund zu freuen, oder? Und dann steht ja hier in Vers 28 auch nochmal, denn dies ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wer von euch hat einen Bund geschlossen? Also, jetzt bin ich spannend. Was für einen Bund habt ihr geschlossen? Genau. Lukas, was für einen Bund hast du geschlossen? Ja, richtig? Genau. Da kommt Bund noch vor. Wer hat denn sonst außerhalb von Eheschließung und der Taufe einen Bund geschlossen? Ja, was für ein Bund? Okay. Ja, das stimmt. Aus der Nummer kommst du auch nicht mehr raus. Ja, Schwester Völkner? Genau, richtig. Das war ja das, was wir auch mit der Taufe gerade schon hatten, richtig. Aber ansonsten ist das in unserem Sprachgebrauch gar nicht mehr drin. Wer schließt denn heute noch Bünde? Vielleicht zwischen Ländern eventuell werden Bündnisse geschlossen. Aber so, wir schließen eigentlich keine Bündnisse. Was wir machen, sind Verträge. Das ist so das heute die heutige moderne Variante. Und es gibt viele miese Vertragspartner. Und es gibt auch viele miese Verträge. Wir hatten so eine Geschichte hier im Café jetzt, vorletzte Woche war das, glaube ich, da erzählte jemand, da stand irgendjemand von so einer Hilfsorganisation, so eine Drückerkolonne vor der Tür, ne, und sagte, das ist ja schön und dass wir Sie kennenlernen und ganz freundlich und unterschreiben Sie hier, das kostet Sie auch nichts. Wie viel hat es gekostet? 60 Euro. Im Monat oder im Jahr? Na, immerhin, aber trotzdem, für jemand, der gar nichts hat, der hier ist und irgendwo, und dann kommt so eine Drückerkolonne unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, versteht nicht mal Deutsch, zieht ihm 60 Euro im Jahr aus der Tasche. Und der Hammer war dann noch, rief dann an bei dieser Gesellschaft. Ne?
Der ist zu einem Büro gegangen von denen.
Ja.
Und weil er das rückgängig machen wollte.
Ja.
Und dann haben die eine Kündigung geschrieben, aber in der Kündigung haben die geschrieben, ich kündige zum frühestmöglichen Termin.
Ja. Also muss man mehr reinziehen, ja? Die betrügen ihn zum zweiten Mal, indem sie sagen, Kündigung zum frühestmöglichen Termin. Das heißt, er ist noch ein Jahr in diesem Vertrag drin, bevor er rauskommt. 2 Jahre sogar. Es war ein 2-Jahres-Vertrag. Ja. Das ist doch der Hammer, oder? Oder ich weiß eine Geschichte, da hat sich jemand eine Immobilie gekauft, also ein Haus für sich. Und alles gemacht mit Notarvertrag und was so hinkommt. Und der Käufer, der da auftrat, das war eigentlich nicht der eigentliche Käufer, sondern der hat in Kommission für jemand anders gekauft. Und er hat es sich nach dem Unterzeichnung des Notarvertrages anders überlegt und sagt, ach, ich will das Haus doch nicht. In Deutschland ist es eigentlich so, wenn du einen Notarvertrag unterschrieben hast, also wenn ein Vertrag irgendeinen Wert hat, dann ist es ein notariell beglaubigter Vertrag. Ja, da war er ja nur in Kommission aufgetreten und der eigentliche Käufer hatte einen festen Wohnsitz im Ausland. Und versuch mal, jemand, der im Ausland sitzt, da dann ranzukommen und haftbar zu machen. Keine Chance. Was normalerweise nie passiert in Deutschland, wenn du versuchst, hier in Deutschland aus einem Immobilienvertrag, den du notariell schon beglaubigt hast, rauszukommen, ist so gut wie unmöglich, außer mit Riesenstrafgeldern. Sonst keine Chance. Ja, aber weil die Person im Ausland saß, saß derjenige, der sein Haus verkaufen wollte, plötzlich da und hatte ein Riesenproblem. Weil da hängt ja oft was dran, man verkauft ja nicht mal eben so ein Haus oder kauft so, sondern hängen große Summen dran, da müssen Bankkredite bedient werden und ähnliche Geschichten. Und plötzlich war da nichts mehr möglich. Wenn Gott mit uns einen Bund schließt, das ist der beste Vertragspartner, den es gibt. Und das ist einer, der uns niemals im Stich lassen wird, bei dem es kein Kleingedrucktes gibt, wo du denkst, hätte ich das gelesen, hätte ich das nie gemacht. Das ist der beste und sicherste Vertrag, den es gibt und der beste und sicherste Vertragspartner. Und das ist noch ein Grund, das war dann schon der vierte Grund, sich zu freuen, wenn wir Abendmahl feiern. Gott schließt mit uns im Abendmahl, bekräftigt den Bund, den wir gesprochen haben, den Bund, den wir mit ihm eingegangen sind, den bekräftigt er aufs Neue mit uns, wenn wir Abendmahl feiern. Und dann habe ich was gelesen, das fand ich richtig cool, in einem Buch aus unserem Verlag zum Thema Abendmahl. Das habe ich schon mal vor Jahren gelesen, aber völlig vergessen. Ich lese nochmal den Vers 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Ich fand das nett, wie der Autor das in dem Buch vorgelesen hat. Manche kennen ihn, Rolf Pöhler. Der hat gesagt, das Abendmahl ist eigentlich ein adventistisches Freudenmahl. Wir als Adventisten müssen uns richtig freuen, dass wir das Abendmahl feiern, weil wir damit feiern, dass Jesus wiederkommt. Ja, genau, yeah. Und das finde ich einen total guten Grund, sich zu freuen über das Abendmahl. Und dann beschließt dieser Text damit, und als sie ein Loblied gesungen haben, gingen sie hinaus zum Ölberg. Dieses letzte Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, muss schon besonders gewesen sein. Als Jesus den Kelch nahm, war das erstmal nichts Ungewöhnliches, weil es ist so, wenn beim Passa, bei dieser Passa-Ordnung, von der ich so erzählt habe, wo wir mal teilgenommen haben, da gibt es mehrere Kelche, die zwischendurch getrunken werden, mehrere Becher Wein. Das hat so verschiedene Gründe in diesem Passa-Ritual und es gibt diesen letzten Becher. Und da gibt es ein besonderes Gebet, was gesprochen wird. Und was ungewöhnlich war, dass plötzlich Jesus diesen Becher auf sich deutet. Und es gibt auch bei diesem Abendmahlsfeier, ich hatte eben erzählt den Kindern, dass der Vater so ein dünnes Fladenbrot gebacken hat. Vielleicht nehme ich mal schon so viel für weg. Wir haben im Gemeinderat besprochen, dass wir nächstes Jahr wirklich auch mal ein Abendmahl am Freitagabend als Mahl miteinander feiern werden. Und ich kann das nicht alles alleine backen, es werden zu viele werden. Ich muss noch ein paar Helfer haben, weil ich stehe sonst immer so 2-3 Stunden in der Küche, um das ganze Brot zu backen. Aber für so viele schaffe ich das nicht alleine, brauche ich dann noch ein paar Helfer. Weil ich mache wirklich so ganz, ganz dünnes Brot, so wie das früher war. Das wird mit ein bisschen Olivenöl, ungesäuert, in der Pfanne einfach angebraten, sehr lecker. Oder in der Pfanne gebacken. Und es wird ein Teil von diesem Brot bis zum Schluss des Passas aufbewahrt, in dieser ganzen Passazeremonie. Und das nimmt dann der Vater der Familie am Ende und teilt es und bricht es und gibt es dann an alle Anwesenden, die mit dort sitzen und essen. Und das Ungewöhnliche war eben, dass Jesus plötzlich sagt, dies ist mein Leib. Das heißt, er hat was sehr Bekanntes aus dem Passamahl rausgenommen und es auf sich umgedeutet. Und auch vorher diese eine Geschichte, was das Abendmahl auch noch ungewöhnlich gemacht hat, einer von euch wird mich verraten. Das sind drei Elemente, die dieses Passamahl anders gemacht haben. Aber sie müssen so gewesen sein, dass sie zwar ein bisschen irritierend waren, aber diese Grundstimmung, wir feiern zusammen das Passa, war offensichtlich erhalten. Wie hätten sie sonst am Ende ein Loblied noch singen können? Du kannst doch nicht ein Loblied singen, wenn du völlig frustriert bist und denkst, hier bricht gleich die Welt zusammen. Und wir sehen auch daran, dass die Jünger überhaupt nicht begriffen haben, was jetzt passieren wird, was auf sie wartet. Dass sie einfach einschlafen im Garten Gethsemane. Mein Adrenalinspiegel wäre bis sonst wohin gewesen, wenn ich daran gedacht hätte, Jesus wird gleich verhaftet. Was machen wir? Ich wäre, glaube ich, wie ein aufgescheuchtes Huhn in Panik rumgerannt, weil ich einfach so mich hilflos gefühlt hätte. Jesus muss dieses Passa so fröhlich dennoch mit seinen Jüngern gefeiert haben, dass sie von der eigentlichen Dramatik der Stunde, die auf sie gewartet hat, nichts mitbekommen haben. Sonst hätten sie kein Loblied noch am Ende miteinander gesungen. Jesus war es also offensichtlich wichtig, dass sie das Passa, das Abendmahl, auch als ein fröhliches Mahl feiern. Und so wünsche ich mir, dass wir das auch im Bewusstsein haben, wenn wir jetzt gleich zur Fußwaschung übergehen und in Brot und Wein, dass wir uns bewusst machen, Jesus möchte, dass wir uns freuen. An der Gemeinschaft miteinander und mit ihm, an dem gemeinsam etwas sehr einfachen Essen vom Umfang her, aber das können wir auch nochmal anders ausprobieren. Daran, dass wir von Schuld befreit sind, was das heißt für uns persönlich, was es für positive Folgen hat auf unsere Mitmenschen und was das heißt für unsere Zukunft auch in der Ewigkeit. Dass es ein adventistisches Festmahl ist, weil eben Jesus wiederkommt und wir schon Anteil haben dürfen, indem wir Abendmahl feiern, daran, dass er wiederkommt. Dass wir miteinander Loblieder singen können, was wir jetzt gleich noch tun, und uns quasi hineinfallen lassen in die Freude Gottes. Das Abendmahl ist ein Mahl mit dem König. Und das ist viel besser, als irgendeinem irdischen König die Hände zu schütteln. Amen.